Walls Don't Lie, Numero 18.
Whoop, whoop.
KG, bist du da?
Am Start, mein Freund, wie immer. Alle zwei Wochen pünktlich, auf die Minute.
Walls Don't Lie kann jetzt Führerschein machen. Ist mir gerade so gekommen.
Ü18.
Ü18.
In die Adult Section.
Okay.
Adult Entertainment. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Im Übrigen in der Ü18-Sektion, das sind ja auch die Horror-Movies, oder?
Yeah.
So, Zombie, Splatter. Hast du sowas früher geguckt?
Ja, ich hab mich sogar reingeschlichen in die Videothek damals bei uns in Ansbach.
Geil.
Heimlich da in der 18er manchmal so Sachen.
Im Videotreff.
Mir mit Freunden besorgt und hab die dann immer zu Hause kopiert. Beat Street auch, aber auch den ein oder anderen Horrorfilm.
Ja. Ja, unser Gast heute hat tatsächlich so ein bisschen was damit zu tun, oder?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Auch mal fühlt sich komisch an zu sagen, Youngblood, eigentlich ist er auch schon verdammt lange dabei. Wir haben Spuk 210 aus Hannover in the house.
Stabiler Styler, würde ich sagen.
Und deswegen hören wir uns direkt mal an, was er so ausgepackt hat. Herzlich willkommen, Spuk 210. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, moin. Freut mich.
210, 210, wie sprichst du es aus?
Lustig, ich habe schon geahnt, dass das relativ früh zur Frage kommt. 210, würde ich sagen.
Ich frage mich bei so Writer-Namen ja immer, wenn eine Zahl daneben steht,
genau,
für was sie steht. Meistens ist das ja relativ ersichtlich. Oft ist es das Geburtsjahr oder die Postleitzahl. Bei dir kann ich es nicht so zuordnen.
Es ist ein Mischding, ehrlich gesagt. Ja, es hat sich irgendwann mal so ergeben, also ich wollte nicht One malen, weil ich wusste, es gibt einen Spuk One. Und weiß ich nicht, es hat sich irgendwie letztendlich so ein bisschen aus so privaten Gegebenheiten zusammengesetzt, würde ich mal sagen. So Geburtsdatum ähnlich, um da nicht zu weit zu gehen, aber so in die Richtung.
Ja, über deinen Namen würde ich gerne später auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, natürlich auch über die Buchstaben. Aber bevor wir da hinkommen und über Spuk reden, müssen wir erstmal verstehen, wie Spuk zu Spuk wurde. Und deswegen würde ich sagen, wir spulen mal ganz klassisch an den Anfang zurück. Du bist, ich glaube, das können wir sagen, grob in den 90er Jahren nahe Hannover aufgewachsen, ist das richtig?
Genau, also ich bin im Umfeld von Hannover aufgewachsen, Anfang der 90er, auf dem Dorf. Bin dort geboren, quasi in der kleinen Provinz aufgewachsen, auch bis ich 15, 16 war, dann hat es mich schon eher nach Hannover verschlagen und bin dort relativ früh, so mit 12 müsste das gewesen sein, mit der Skater-Szene vertraut geworden und bin selber Skateboard gefahren und dann auch eben mehr nach Hannover.
Fährst du noch?
Nee, leider nicht mehr. Leider.
Das ist witzig, also wirklich die Hälfte unserer Gäste hat auch relativ ähnliche Erlebnisse gehabt, dass das wirklich über Skateboarding kam, so der erste Schritt.
Ja, habe ich auch schon oft gehört. Ja.
Ganz klassischer Werdegang.
Nee, ich vermisse es oft, ich denke ganz oft an Skaten, aber es ist leider kein Teil mehr meines Lebens.
Wann wurde denn dann Graffiti ein Teil deines Lebens?
Das müsste so 2000, sagen wir mal Ende der 2000er Jahre ungefähr. So 2009, 2008 ungefähr wurde das durch die Skater-Szene mir näher gebracht und dann auch damals durch Klassenkameraden. Da habe ich gesehen, dass es dort jemanden gab, dessen großer Bruder hat schon irgendwie mit Graffiti zu tun gehabt. Ja, der hat das so ein bisschen bei uns in den Freundeskreis mit reingebracht. Und da ich mich schon immer sehr viel mit Malen und Zeichnen auseinandergesetzt habe, war das irgendwie dann der logische Weg.
War das dann aber ja sicher nicht das erste Mal, dass du Graffiti bewusst wahrgenommen hast, oder?
Nee, nicht wirklich. Also ich kann mich ganz klassisch noch dran erinnern, als ich früher durch Hannover gefahren bin mit dem Zug und wir zur Skateboard, es gab eine Skateboardhalle ein bisschen außerhalb von Hannover, und dorthin gefahren sind, da habe ich das erste Mal mit Leuten bewusst auf Graffiti-Bilder an der Leine so geachtet. Da kann ich mich noch ganz, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, wir haben irgendwie versucht, irgendwie da was rauszulesen, aber das war so einer der ersten Kontakte, an die ich mich wirklich bewusst erinnern kann.
Und du hast versucht, die zu entziffern und du wolltest wissen, was da steht.
Also ja,
den Code dechiffrieren.
Ja, genau.
Ja, würde ich gerne noch ein bisschen mehr eintauchen. Nimm uns doch mal mit so ein bisschen in das Leben des 16-jährigen Spuk. Wie sah deine Welt so aus als Teenager? Wenn du sagst, 2008 um den Dreh ging das los mit Graffiti, mit dem Skaten. Also du hast auf dem Land gewohnt.
Ja.
Dann ging es wahrscheinlich am Wochenende, wie bei mir auch, oft in die Großstadt. Kann ich mir vorstellen.
Genau, ja.
Wenn man irgendwie weg wollte vom Land. Und das war aber primär die Skate-Szene, die dich dann dahin gezogen hat.
Genau, das war ja durch Skaten, ja.
Hast du da schon Hip-Hop gehört? Also, beziehungsweise anders gefragt, hast du Graffiti in Verbindung mit Hip-Hop wahrgenommen überhaupt? Oder war das für dich komplett eigenständig?
Das war noch eigenständig. Also ich kann mich noch erinnern durch die Tony Hawk-Spiele für PlayStation, Xbox, damals die ersten Teile. Da habe ich so angefangen, irgendwie mich mit Hip-Hop und Rap auseinanderzusetzen. Und durch MTV so ganz klassisch irgendwie, ne? Also gar nicht groß Deutschrap, sondern einfach irgendwie ganz breit gefächert. Aber ich habe das damals nicht so in Verbindung gesetzt. Also wie gesagt, mein erster Kontakt so bewusst war, also ich finde es recht spät, so mit 14 oder so das erste Mal Graffiti so wahrzunehmen.
Ja.
Das war vorher irgendwie kein großes Thema für mich.
Das Interesse am Selbermalen, das muss ja dann irgendwann losgegangen sein. Das kam dann wahrscheinlich auch über die Skate-Szene.
Skate-Szene und also wie gesagt, dieser eine Klassenkamerad, der hat mich damit irgendwie voll angesteckt. Also plötzlich, wir waren so eine kleine Skate-Crew bei uns in der Klasse. Wir waren so 3-4 Leute irgendwie und dann, ja, der eine hat dann angefangen, wie gesagt, durch seinen Bruder so ein bisschen. Ja, und das war irgendwie voll spannend und man war extrem neugierig.
Das heißt, der hatte einen großen Bruder, der euch da schon voraus war und auch gemalt.
Genau. Ja, genau, der hat schon gesprüht irgendwie, ich weiß gar nicht, der war irgendwie bestimmt schon 10 Jahre älter damals.
Ja.
Und der kleine Bruder war ihm voll, hat seinen Bruder natürlich so ein bisschen angehimmelt und sich davon auch total mitreißen lassen und uns dann eben auch angesteckt. Ja, und dann, keine Ahnung, haben wir uns irgendwann mal Dosen geholt. Ich glaube, ich habe auch drüber nachgedacht, was mein allererstes Bild war. Das müsste an irgendeiner Garage gewesen sein. So legal natürlich irgendwie.
Ja.
Ich glaube, das zweite war tatsächlich, und dann sind wir immer an eine Line gegangen. So, also.
Weißt du den Namen noch? Was war dein allererster Name, den du gemalt hast?
Mein allererster Name, ich glaube Pax. Also P-A-K-S.
Mhm. Ha, witzig. Habe ich auch mal gemacht.
Ach krass, ja. Es ist auch so ein Standardname. Wirklich.
Ja, also, ja, total.
Keine Ahnung. Ja, das waren die ersten. Ich glaube, das war der allererste Name.
3 der Buchstaben hast du ja noch.
Ja, total. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja, lustig.
Ja, manchmal schleppt man die so mit.
Stimmt. Voll.
Okay, dann hattet ihr da den großen Bruder von deinem Homie.
Ja,
der euch da so ein bisschen auf den Trichter gebracht hat.
Aber lustigerweise ganz kurz dazu nochmal, ich habe den nie wirklich kennengelernt. Also es gab diesen großen Bruder, aber er war einfach ein Mythos irgendwie. Also ich habe ihn nie wirklich so, nee, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich nie richtig kennengelernt. Nie gesehen groß.
Aber mal Blackbooks von ihm dann gesehen, als du bei einem Homie zu Besuch warst oder wie?
Ich glaube. Also es gab Bilder so im Umfeld bei uns in der kleinen Stadt, gab es immer wieder so Oldschool-Bilder und das waren halt so die Anlaufpunkte. Die wurden heilig gesprochen, wir haben diese Bilder voll analysiert und unsere Styles auch extrem daran angelehnt, muss ich sagen. Also im Nachhinein ganz krass.
Dein Schulkamerad, mit dem du da gestartet hast, kam der auch vom Dorf?
Genau, ja. Also aus einem anderen Dorf, aber alle so in diesem Umfeld irgendwie, wir sind alle auf verschiedenen Dörfern hier aufgewachsen. Ja.
Jetzt ist das ja nicht immer ganz einfach, wenn man als Jugendlicher anfängt zu malen, gerade wenn man noch ein bisschen ab vom Schuss wohnt, kann ich und auch mein Kollege Carlos natürlich ein Lied von singen. Und es ist nicht immer ganz einfach, da den Einstieg in die Writer-Szene zu finden in der Großstadt. Wie ging das denn dann für euch los in Hannover? Ich nehme an, ihr werdet auch irgendwann angefangen haben, da Kontakte zu suchen, oder?
Ja, das war relativ praktisch, also zur Skater-Szene. Da gab es schon jemanden, der war schon ein paar Level weiter irgendwie. Der ist auch schon viel mehr illegal sprühen gegangen. Und ich glaube, der hat uns so ein bisschen mit ins Boot geholt und uns viel erklärt. Ich glaube, der war auch so ein bisschen stolz darauf, uns viele Dinge zeigen zu können. Und wir haben das natürlich voll neugierig so aufgenommen, ne?
Also der hatte schon so ein bisschen eine Mentorenfunktion auch für euch?
Irgendwie schon, ja, voll. Mhm. Ja. Also ich hatte nie so den klassischen Teacher, würde ich sagen. Das hatten wir gar nicht eigentlich.
Was glaubst du, woran das lag? Weil ihr einfach ab vom Schuss wart und es im nahen Umfeld niemanden gab?
Das weiß ich gar nicht. Also kann ich gar nicht so genau sagen.
Oder weil ihr einfach keinen Bock drauf hattet, geteacht zu werden. Gibt's ja auch.
Ja, wir waren so Autodidakt irgendwie. Wir haben das einfach selber total ergründet. Die haben uns auch teilweise mitgenommen, so in so Abrissgelände und wir haben dann irgendwie unser Ding da gemacht und die ihr Ding. Also die waren jetzt auch nicht groß älter, die waren vielleicht 2 Jahre älter als wir, aber irgendwie auf einem ganz anderen Level. Also das war für uns noch, ja, weit entfernt auf jeden Fall. Und dann haben wir einfach so uns Dinge abgeguckt, auch wie die sich so, was man so macht eben, keine Ahnung, wie man sich verhält und all sowas.
Das heißt, zeitlich sind wir da jetzt, als es losging dann nach den ersten Line-Pieces und auch Abandoned Buildings dann so langsam in Hannover, wir sind dann so 2008, 2009.
Es ist schon noch 2008 tatsächlich. Also ich kann meine Graffiti-Karriere oder meine Graffiti-Laufbahn so ein bisschen aufteilen und es gab 2008 schon den ersten Cut quasi so. Also es gab dann ein kann ich ja so sagen, ein Bust quasi, der mich dann relativ schnell wieder aus dieser Szene rausgewürfelt hat so. Und meinen Kollegen auch.
Das war dann also auch relativ zu Beginn deiner Karriere, dass ihr direkt gebustet
wurde. Ja, schon, voll, total früh. Das ist so ärgerlich, ja. Aber es ist passiert. Und hat auch große, also für die damaligen Verhältnisse, relativ große Konsequenzen mit sich gebracht, die unverhältnismäßig waren für einen 15-Jährigen. muss man ganz ehrlich sagen. Also es war eine hohe Geldstrafe, es war Jugendarrest und es waren Sozialstunden. Das alles.
Das ist aber ordentlich, da kommt viel zusammen.
Ja, voll. Die Gegebenheiten waren schlecht. Also es war, wir wurden in einem Yard, also es war eine Kiste, die wir gemacht haben, einen Train, den wir gemalt haben, so. Und die Richterin, die wir hatten, das war eh schon so eine ganz verbitterte Alte, muss man mal so sagen. Und die hat auch noch dort gewohnt. Mhm. Die hat sich das komplett zum Krieg erklärt, sie hat das persönlich genommen.
Ihren persönlichen kleinen Feldzug gestartet.
Voll, ja. Oh, ja, das hat mein Anwalt damals auch gesagt. Das war, also, Wahnsinn. Ja.
Das heißt aber, wenn du so 2008 angefangen hast, also Hannover hat ja nun wirklich eine sehr alte und auch qualitativ hochwertige Graffiti-Szene immer schon gehabt. Ich glaube, mein allererstes Graffiti-Mag war das Full Moon Magazin in den 90ern schon. Ja. Das war das erste, das ich so in die Finger bekommen habe und deswegen auch sofort Hannover immer auf dem Schirm gehabt, seit ich gemalt habe. Hatte ich diese krasse Ära FCK, HTC, Hate Clean Trains und diese ganzen Crews, die da in den 90ern bis wahrscheinlich so Anfang 2000er werden die noch sehr aktiv gewesen sein. Hatte ich das noch erreicht?
Absolut, ja, absolut. Wir haben das tatsächlich im Internet so ein bisschen verfolgt. Ne? Es gab so eine Seite damals, noch lange vor Street Fights und sonstigen Konsorten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, die hieß Hannovart oder so, also so eine Mischung aus Hannover und Art. Und da gab es Bilder zu sehen, so. Aber ich glaube, diese Hochphase haben wir irgendwie gar nicht so mitbekommen, leider. Aber war immer präsent, finde ich. Also man hat es immer irgendwie wahrgenommen. Ja, stehen ja bis heute noch viele Bilder und so.
Auf jeden Fall. Und ist ja auch immer noch die ganzen alten Sachen jetzt immer wieder mehr verstärkt, habe ich gesehen, im Netz zu sehen. Wenn ich bei Insta sehe ich auf jeden Fall sehr viele alte FCK-Sachen wieder.
Ja, genau.
Das freut mich sehr. Ja, und ich meine, ihr habt ja auch wirklich sehr viele, sehr geschichtsträchtige Halls in Hannover.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, definitiv.
Auch durch diese Battle of the Year, natürlich so diese ganze Hip-Hop-Kultur direkt vor der Haustür gehabt.
Ja, das ärgert mich manchmal, dass ich diese Ära so ein bisschen verpasst habe. So habe ich das Gefühl. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen zu spät reingekommen, als dass ich das noch so hätte genießen können, wie es wahrscheinlich damals war. So.
Gut, ich glaube, ich bin 10 Jahre älter, aber selbst ich habe leider auch nur noch so die letzten Nachwehen von diesen richtigen Jams mitbekommen.
Ja, okay.
War denn dann, also ihr wart malen und ihr wart zeitgleich auch noch skaten, so die restlichen Hip-Hop-Elemente, haben die euch auch interessiert?
Absolut, ja, voll. Also ich habe relativ früh angefangen auch zu freestylen, so im privaten Kreis. Okay. Das kam auch so durch die Leute irgendwie, für die war das selbstverständlich, irgendwie wenn die irgendwie abends abgehangen haben oder so, dann haben, also nicht alle, aber einige von denen auch gefreestylt und ich war voll drin.
Geil.
Mich hat das fasziniert irgendwie und sonst auch so Musik, ganz klassisch, war immer ein Begleiter auf jeden Fall.
Freestylst du noch ab und zu?
Ja, auf jeden Fall.
Ist ein bisschen wie Sport, ne? Man muss auf jeden Fall auch ein bisschen drinbleiben, so, sonst
absolut.
Zerrt man sich was, wenn man wieder anfängt.
Irgendwie schon, aber es geht relativ schnell. Also ich mag das auch, so Pausen dazwischen zu haben. Und dann hat man das Gefühl, jetzt muss einiges wieder raus, aber wir machen das schon noch relativ regelmäßig bei uns im Freundeskreis. Also die ganze Crew. Also eigentlich freestylt so jeder so ein bisschen.
Aber da gab es nie Ambitionen, mal mehr als nur Freestylen zu machen, also auch mal Rap-Tracks zu machen vielleicht?
Gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile von dem Rhymes, der hat jetzt, also aus meiner Crew, der hat letztens einen Track gemacht, der macht immer wieder Musik. Ja, und sonst leider nichts Veröffentlichtes. Es gibt von zum Beispiel Agil und Tool, die rappen auch. Und die haben Tracks, aber die veröffentlichen die leider nicht so. Das ist manchmal ein bisschen schade.
Aber für dich wäre das nichts, wenn du sagst, du warst das Freestyles auch gerne mal?
Nee. Nein, ich habe oft drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass ich sonst, oder ich habe Angst, den Fokus vom Malen zu verlieren. Ich bin so ein Mensch, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren und fokussieren.
Ja.
Und da hat nichts anderes so richtig Platz, leider.
Ja, das habe ich leider irgendwie nie gelernt. Bei mir war das immer so Rap und Graffiti immer sehr, sehr gleich oben auf und zwangsläufig leidet dann immer natürlich irgendwas drunter. Wie sah es aus mit Breakdance? War das was bei euch stattgefunden hat?
Gar nicht. Nee, habe ich mich auch schon so oft gefragt, warum das so ist. Das war überhaupt nicht präsent. Ich glaube, ich würde heute mit offenem, also wenn ich jemanden breaken sehen würde, würde ich da, das wäre für mich nochmal so richtig, das wäre was Neues, weil das habe ich nie, kaum live gesehen, keinen Kontakt zu gehabt. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt.
Ich finde, das ist so das einzige Element, das übrig geblieben ist, dass so diesen Community-Spirit von damals noch so ein bisschen mehr hat. Die Leute, du fährst auf irgendein Event und alle battlen sich und reden miteinander.
Voll
und
cool.
Tauschen sich aus. Ja. Wo hast du das beim Writing? Also klar, mit deinen
Homies
und
Leute,
die du kennst, aber wenn man jetzt auf so eine große Graffiti-Veranstaltung geht, machen ja doch die meisten eher so, sind eher so introvertierte Menschen, die ihr eigenes Süppchen machen.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht.
So, aber lass uns doch mal wieder zurückkommen zu deiner Karriere. Ich habe ein Interview von dir gelesen. Bombing Science war das, glaube ich. Da hast du gesagt, dass du zwar 2008 angefangen hast, aber
ja,
dann erst so 2010 Graffiti ernster genommen hast.
Ja, also ich habe nie wirklich Pausen gehabt. Ich habe zwischendurch halt so ein bisschen, weiß nicht, so pubertätmäßig andere Probleme halt gehabt als, oder was heißt Probleme, aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, aber immer schon gesketcht. Ich bin auch ab und zu noch mit ein paar Leuten noch malen gegangen. Dann kam der Jugendarrest. Der wurde relativ spät erst bei mir veranlasst. Mhm. Das müsste dann so 2010 gewesen sein. Und da gab es dann dieses einschneidende Erlebnis. Klingt so ein bisschen klischee und kitschig, aber es ist tatsächlich so, dass ich halt echt voll lange Zeit hatte, da irgendwie, also ich durfte Blätter und Stift und alles mit reinnehmen und habe die ganze Zeit da gesketcht, wie ein Bekloppter. Mhm. Und seitdem habe ich mir irgendwie vorgenommen, dann irgendwie nochmal durchzustarten, und seitdem versuche ich das.
Ich nehme an, deine Eltern waren so semi-begeistert von der ganzen Aktion.
Eigentlich geht es, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe wirklich super, ja, total. Ich habe total liebe Eltern, total verständnisvolle Eltern. Die, natürlich finden sie es nicht geil und fanden es auch kacke, mir irgendwie das Geld für einen Anwalt vorzustrecken. Mhm. Aber sonst, also es wird mir nicht vorgehalten. Und die haben mich nie so wirklich verurteilt oder gewertet. So, die haben das relativ neutral versucht zu sehen, natürlich mit diesem elterlichen Aspekt.
Mhm. Schön, cool.
Ja, auf jeden Fall.
Den Support hat ja nicht jeder. Ich weiß auch, meine Mutter war erstmal sehr entsetzt und es hat eine Weile gedauert, bis sie verstanden hat, dass eben Graffiti nicht gleichzusetzen ist mit vielleicht anderen Sachen, wegen denen man nachts von der Polizeistation abgeholt wird. Und als sie erstmal verstanden hat, dass ich da nur male, war
genau,
das für sie was anderes dann. Ne?
Ja, ja, klar. Das ist erstmal ein Schock, ne? Das geht vielen so, die dann erst, also da gibt, wird nicht getrennt, da wird halt viel verallgemeinert, so, ne? Polizei, erstmal Polizei. Ja. Schade eigentlich.
Umso schöner zu hören, dass es auch anders geht. Dann, wir hatten ja schon mal kurz deinen Namen angesprochen, Spuk 210. Wann wurde der denn geboren? Wann wurde denn aus Pax, hast du ja gesagt, Spuk?
Also dazwischen gab es noch einen Namen, mit dem ich dann damals auch quasi gebastelt wurde, den ich aber ungern jetzt sagen würde. Also wer Interesse hat, so, ich werde demnächst mal eine Wand dafür machen, habe ich überlegt, damals so Reunion-mäßig mit den alten Leuten, mit denen ich gehangen habe, habe ich gesagt, lass mal eine Chromwand machen wie früher und da werde ich den Namen wieder malen.
Okay.
So, ne, also vielleicht sieht man es ja demnächst. Und Spuk wurde dann 2010 ungefähr gegründet im Arrest. Das war so die Arrestgeburt.
Ein sehr guter Name, wie ich finde, eine sehr schöne Buchstabenkombi.
Ja, dankeschön.
Auch da habe ich in dem Interview gelesen, dass du gesagt hast, dass dir der Name so ein bisschen doppelt wichtig ist. Zum einen, weil du das S, glaube ich, sehr, den Klassiker am Anfang einfach sehr gerne magst, natürlich.
Der Klassiker.
Macht sich auch schöner am Anfang als am Ende, wie bei Pax, finde ich.
Nee, finde ich gar nicht mittlerweile. Ich finde S am Ende so cool. Richtig
dann
cool, ja.
Voll. Aber ein K am Ende ist auch immer sehr Classic.
Ja, genau.
Was ich aber interessant fand, dass du gesagt hattest, es sind nicht nur die Buchstaben, die dir einfach liegen, wegen denen du den gerne hast, sondern eben auch die Bedeutung. Weil du gerne creepy Stuff magst, glaube ich, irgendwie hast du gesagt.
Voll. Ey, ja, absolut.
Wie äußert sich das? Wo kommt deine Horrorliebe durch?
Ja, keine Ahnung. Also so, das ist voll schwer zu beschreiben, aber irgendwie, ich bin so affin für Paranormales und all sowas. Also es ist überhaupt nicht, dass ich mich damit groß auseinandersetze, aber ich finde das halt übelst interessant und paradoxerweise bin ich auch voll der ängstliche Mensch, finde ich. Also ich habe viele Ängste, mit denen ich mich oft auseinandersetzen muss und sehe das dann so ein bisschen als Bewältigung dafür.
Horrorfilme und sowas, ist das auch ein Thema für dich? Stehst du da auch drauf?
Ja, absolut, aber es gibt nur noch Scheiße. Mhm. Es gibt echt nur noch Schrott. Also es wird so selten mal, kommt mal ein guter Horrorfilm raus. Ich gucke schon fast gar nichts mehr eigentlich.
Mit Horrorfilmen verbinde ich ja auch immer so ganz, ganz bestimmte Schrifttypen, Schriftfonds.
Ja.
So die gruselige creepy Horrorschrift. Du weißt bestimmt, was ich meine.
Ja.
Glaubst du, dass das auch Einfluss auf deinen Style hatte, wenn auch nur unterbewusst?
Das weiß ich gar nicht. Also das kann ich wirklich nicht sagen. Ich schätze schon, dass, also ich habe früher, als ich habe schon immer gemalt und gezeichnet und habe immer schon so gruselige Dinge gemalt. Ich habe schon immer viel Monster und so gemalt früher. Das wird absolut Einfluss darauf haben. Also ich denke auch manchmal bei meinem Buchstaben, dass das so spinnenähnlich ist. Mit so ganz vielen, in viele Richtungen zeigenden dünnen Elementen. Ich bin totaler Spinnenphobiker, ich weiß nicht warum, aber ich habe halt früher viel gruselig gemalt und schätze schon, dass das so ein bisschen mit eingeflossen ist.
Man sieht ja auch öfter mal schöne creepy Characters, die du bei Leinwänden oder so auf deinem Insta-Kanal malst.
Ja, genau.
Vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber bevor es an die Characters geht, bleiben wir doch nochmal bei den Buchstaben so ein bisschen.
Ja.
Magst du alle deine Buchstaben? Ich finde das U ja wirklich schwierig immer.
Oh, U findest du schwierig?
Ja.
Ich auch. Ich hasse es.
Mich langweilt dieser Wusch. Ich kann dem so wenig, kann mit dem so wenig anfangen immer.
Ja, stimmt schon. Nee, also gebe ich dir vollkommen recht. Und ich mal auch gefühlt, ich glaube, es sagen viele, ne, aber ich mal gefühlt jeden anderen Namen lieber als meinen eigenen.
Mhm. Also da bist du nicht alleine.
Ja, auf jeden Fall. Aber sonst, doch, ich mag schon meine Buchstaben irgendwie. Also sie geben mir, es gibt Phasen, da kann ich kotzen und dann gibt es so Phasen, ich mache momentan wieder so ein bisschen simplere Casts zum Beispiel und habe mich wieder komplett neu verliebt. So. Also ich setze mich gerade hin und mache ein Ding nach dem anderen gefühlt, weil ich voll Lust habe, irgendwie mehr mit diesem K zu arbeiten. Mhm. Es gibt Phasen, würde ich sagen. Also U ist auf jeden Fall immer hinten dran, da gebe ich dir vollkommen recht.
Ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auch nochmal ausführlich deinen Instagram-Account angeguckt und gesehen, dass du auch sehr viele Exchanges machst.
Ach, findest du?
Gerne mal. Beziehungsweise, ja, ich formuliere es mal anders, nicht nur Exchanges, aber eben auch andere Worte.
Sketch. Absolut, ja, das, da gebe ich dir. Also Exchanges, das Ding ist, ich bekomme oft Anfragen und lehne alle ab mittlerweile, weil ich mir das gar, ich habe das früher mal gemacht und mittlerweile finde ich das irgendwie, das ist nicht mehr so meins, aber so andere Namen finde ich super. Also ich mache auch viele Battles deswegen mit. Mhm. Das reizt mich total, weil da vorgegebene Buchstaben sind und finde ich geil, wie jeder das so eigen interpretiert.
Was ist da der Reiz dran, nicht mehr den eigenen Namen zu malen, sondern jedes Mal andere? Geht's dir darum, das Alphabet jetzt noch zu meistern, deinen Style zu verfeinern? Oder ist es einfach, dass du nach dem 50. Spuk-Sketch einfach mal einen anderen Letter brauchst?
So, sowohl als auch, schätze ich. Also ich finde das halt cool, wenn du ein ganz anderes Wort malst. Entdeckt man ja oft irgendwie Formen oder Schwünge, die man irgendwie gut findet. Und dann versuche ich die zu übertragen. Oder man sieht auch ganz andere, wenn ich jetzt einen ganz anderen Namen male, dann hat das ganz Gesamtbild eine ganz andere Form. Und wenn mir die Form gefällt, dann versuche ich das ähnlich, also meinen Spuk so ein bisschen daran anzupassen. Mhm. So ungefähr. Also und natürlich, wie gesagt, auch einfach andere Buchstaben. Herausforderungen. Es gibt Buchstabenkombis, die sind total schwer.
Ja.
Und gerade dann finde ich es total interessant, sich damit auseinanderzusetzen.
Hast du einen Endgegner?
Buchstaben.
Bei Buchstaben, ja. Was ist dein Hass? Dein Hassbuchstabe?
T finde ich ganz schrecklich.
T?
Es kommt drauf an, es kommt immer ganz darauf an, wo der Buchstabe sich befindet im Wort. So.
Ja.
Aber T's finde ich nicht. Sie sind so statisch irgendwie.
Ich verfluche ihn auch am Anfang. Ich habe den Namen One Take auch nur wegen der Bedeutung wegen genommen. Wie Crow und jetzt sitzen wir alle da mit unseren Buchstaben, die so semi geil sich flowen lassen. Aber na gut. Ja, du hast es ja schon gesagt, es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Kombination die Buchstaben stehen.
Genau.
Was macht für dich generell einen guten Style aus? Ganz unabhängig, also jetzt nicht von dir, sondern allgemein, wenn du irgendwo unterwegs bist und siehst einen Style, was muss der haben, damit der dich catcht?
Ästhetik, würde ich sagen. Ästhetik, Wiedererkennungswert, Schwünge. Ich finde statische Styles manchmal ein bisschen schwer. Also es müssen sowohl statische Elemente drin sein, als auch schöne Schwünge. Pfeile müssen gar nicht unbedingt. Aber sind geil.
Ja. Kein Style ohne Pfeil, sagen viele meiner Freunde hier immer in Köln. Wirklich einige, die immer noch keinen Sketch ohne Pfeil einfach, oder sich weigern, einen Sketch ohne Pfeil machen zu müssen. Muss nicht immer sein.
Ist auch bei mir absolut phasenweise. Manchmal nerven Pfeile auch total.
Wie wichtig sind dir Effekte und Farbgebung?
Farben finde ich super wichtig.
Ist das was du als Kriterium für den Style selber mitbewerten würdest?
Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, man kann Geschmäcker oder meinen Geschmack kann ich ganz gut anhand dessen ablesen, wie jemand Farben zusammenstellt. Mhm. Da kann ich schon sehen, okay, das ist jemand, der hat ähnliche Herangehensweisen als ich. Aber ein Style, finde ich, funktioniert absolut in Grautönen zum Beispiel, ohne Effekte viel. Mhm. Was auch geil ist, ein graues Bild mal malen, macht total Bock, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin auch bei meiner Recherche auf ein paar ältere auf ein älteres Interview von dir gestoßen, von Graffiti Can't Quit Stop, glaube ich. Weißt du, was
kommt? Ja, ich weiß,
was kommt. Das, auf Facebook habe ich das gesehen. Da habe ich ein paar alte Styles von dir gesehen. Das fand ich witzig, weil ich die so noch nie gesehen hatte. Also da hast du ja wirklich nochmal einen ganz krassen Entwicklungsschritt gemacht von deinen alten. Die müssen ja dann so um die 2010.
Ja, die Bilder damals waren, glaube ich, 2012 schon so um den Dreh.
Okay.
Ja, gut, ist auch bald 10 Jahre
her. Ich finde, da ist ganz schön was passiert nochmal in deinen Styles, wenn man sich jetzt deine heutigen Styles anguckt. Und 10, 12 Jahre ist ja trotzdem ein sehr langer Entwicklungszeitraum.
Absolut, ja.
Und ich finde, deine Styles sind, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich finde, die sind jetzt aufgeräumter als damals. Und ausbalancierter, würde ich vielleicht sagen. Oh,
bestimmt, ich hoffe es.
Und mir ist aufgefallen, dass du deine eigenen, ja, ich nenne das immer Add-ons,
ja, ja.
Also diese ganzen, ne, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, so elementemäßig, ne?
Genau, diese ganzen Elemente, mit denen man den Buchstaben noch so ein bisschen aufpimpt, sei es jetzt ein abgeschnittener
genau,
Stern
ja, ja.
oder ein
der Klassiker.
File, whatever. Genau, dass diese Add-ons bei dir oft und auch die Grundform deiner Letters ist oft sehr ähnlich.
Ja, total. Das hat mir der Raw auch gesagt. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.
Ja, ich finde das erstmal gar nicht negativ, muss ich sagen. Also ich sehe ja, es ist ja trotzdem nicht immer derselbe Style. Mir fallen ja trotzdem die Variationen auf, die du ja, da drin ja. machst. Was ich mich allerdings frage, wenn ich das gucke, ist das eine bewusste Entscheidung, diese Formen immer wieder sehr ähnlich anzulegen? Oder vielleicht mal anders gefragt, benötigt ein Graffiti so ein visuelles Branding, damit es besser hängen bleibt? Also wenn ich immer wiederkehrend meinen eigenen Style, meine eigenen Schwungelemente baue und so dadurch ein visuelles Branding kreiere von meinem Style.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Ist das was, wo du hin möchtest? Also ein Beweggrund, das so zu machen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich würde am liebsten schon öfter aus meiner Komfortzone mal rauskommen, ehrlich gesagt.
Ja.
Komme aber ganz oft so, also das ist, wenn mir ein Bild gefällt, dann versuche ich es noch besser zu machen quasi. Und das ist, glaube ich, der Prozess bei mir, wie sich Buchstaben entwickeln. Gar nicht durch dieses Probieren, sondern das, was mir gefällt, versuche ich nächstes Mal ähnlich zu machen, aber noch ein bisschen besser. Und dann mache ich das nochmal, aber dann versuche ich es noch ein bisschen besser zu, was nicht immer gelingt, so, aber das ist, glaube ich, so die Grundherangehensweise. Plus, ich finde es auch so ganz geil, wenn man so, also nicht stempeln, also es geht nicht darum, eins zu eins einen Style zu malen, aber ich finde dieses Stempelprinzip eigentlich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Bei Throw-Ups zum Beispiel finde ich das super, wenn man direkt sieht, ey, dass jeder so seinen Throw-Up-Stempel und das finde ich, das hat mich auch vollgepackt. Finde ich ganz cool.
So ein Throw-Up muss auch im Dunkeln mit 2 Promille sauber sitzen. Noch. Ja, man braucht diesen Stempel einfach. Ne?
Genau, ja.
Voll. Gerade bei solchen Sachen.
Und es spart mir auch teilweise Zeit. So. Also wenn ich an der Hall bin, ich bin auch relativ flott unterwegs und Freestyle dann schnell eigentlich drauf los. So. Mehr oder weniger Freestyle.
Ich fand es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, als ich mir so deine Style-Entwicklung angeguckt habe, denn als ich deine Styles kennengelernt habe, die habe ich erst seit 2, 3 Jahren, würde ich sagen, so richtig auf dem Schirm. Hab da mal ein bisschen recherchiert und es war für mich total, also als ich erfahren habe, dass du in Anführungszeichen erst 10, 12 Jahre malst, fand ich das krass. Ich hätte Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du mit so einem Style auf jeden Fall noch schon viel länger unterwegs bist, weil auch die ganz alten Sachen, die ich gefunden habe, schon sehr gut proportioniert waren und sehr ausdefiniert waren.
Dankeschön. Ja, das habe ich lustigerweise schon öfter gehört, dass mein Style älter aussieht, als ich tatsächlich bin, beziehungsweise angekommener. Irgendwie. Es gab mal eine lustige Situation auf dem Festival. Da gab es Leute aus Hannover irgendwie, die waren bei uns im Lager plötzlich morgens und haben da irgendwie ein bisschen getrunken. Und ich lag im Zelt, höre nur, die reden über mich. Bin so aus dem Halbschlaf und denk so, die reden über mich? Was geht da ab? Bin aus dem Zelt raus und dann gab es halt diese Reaktion, ey, das ist Spuk, aber so, also so enttäuschend, das ist Spuk, das werde ich nie vergessen, weil die Welt wegen ganz anders erwartet haben.
Oh, ja, bitte. Auf jeden Fall. Ja. Gut, ich muss sagen, das passiert mir immer noch bei jedem zweiten Writer so, wenn man ihn kennenlernt, dass ich immer ein ganz anderes Bild vor Augen hatte.
Ja, schon.
Aber ja, das ist ja auch immer wieder das Spannende, finde ich, an Graffiti, dass du eben oft eine ganz komplett andere Vorstellung von dem Menschen hast, der da hinter dem Style steht und dann lernst du den kennen.
Absolut.
Ja, und es ist so, zieht dir die Schuhe aus, weil du denkst, so im Leben nicht.
Nee, das stimmt. Manchmal ist es bereichernd und manchmal ist es auch sehr enttäuschend, wenn man Leute kennenlernt. Gab es auch oft, dass man irgendwie Bilder oder Künstler irgendwie als Künstler selbst immer sehr interessant fand und so. Und dann lernt man die menschlich kennen und dann ist es eben nicht mehr so.
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich deine Style-Entwicklung da mal etwas genauer anzugucken. Und auch wenn manche Leute vielleicht sagen, dass du da immer dasselbe malst, finde ich schon, dass du mit deinen Letters und deinen Add-ons und diesen Details, die du machst, zum Beispiel immer diese anschattierte Inline.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, beim P zum Beispiel machst du innen nochmal so eine dünne Inline, die dann unten so einen leicht anschattiert wird.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, das ist schon ein sehr eigenständiger Style, den du da entwickelt hast. Eine sehr eigene Handschrift.
Ja, findest du tatsächlich?
Ja. Also ich sehe natürlich Elemente, die sehe ich auch eben woanders, aber ich sehe da von Anfang an eine sehr eigene Handschrift auch drin.
Okay, nee, also mich freut das sehr. Ich bin aber immer so, ich bin sehr selbstkritisch, was das angeht. Mhm. Und habe oftmals Angst, dass ich zu viele Einflüsse in meine Buchstaben aufnehme. Und damit, da mache ich mir regelrecht Kopfzerbrechen drüber.
Das ist natürlich auch die Frage, wie man Einflüsse definiert. Auch die Leute, die man selber als Einfluss hat, haben das ja meistens nicht erfunden.
Das stimmt schon, ja.
Auch
ja,
eben nur weiterentwickelt. Ich denke immer, solange es irgendwie eine individuelle Handschrift hat, ist es alles legitim.
Ja gut, das mag sein. Ja.
Aber lass es uns doch mal so ein bisschen runterbrechen, da du dir ja wirklich sehr viele Gedanken um deinen Style machst. Was macht, das war vorhin schon die Frage, was macht einen guten Style aus? Konkretisieren wir das nochmal ein bisschen. Was macht einen guten Spukstyle aus? Was braucht ein Style, den du malst, damit du damit zufrieden bist oder sagst, yo, das ist ein Burner?
Ein Grundkonzept auf jeden Fall. Also ich muss wissen, in welche Richtung ich gehen möchte. Ob ich Wert auf Symmetrie zum Beispiel lege. Ich finde es ganz cool, wenn Style zum Beispiel in Waage hält, dass es da ein Element gibt, was sich dann aber auch auf der anderen Seite widerspiegelt. Also ich finde, das ist halt auch so ein bisschen klassisch. Aber das bringt halt so eine Grundharmonie rein. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, zum Beispiel bei mir, wenn das P immer über alle Buchstaben rüberragt.
Ja.
Einfach nochmal, um so einen Punkt zu schaffen, der sich dann aber auch gerne am U unten widerspiegeln darf. Also quasi so eine versetzte Symmetrie nochmal. Mhm. Und sonst, ja, ich mag es langgezogen zu malen zum Beispiel. Ich brauche an der Hall auch immer unheimlich viel Platz eigentlich, weil ich das total liebe, mich zu bewegen bei den Buchstaben und groß zu malen. Das macht richtig Bock. Ja, und sonst zählen Farben auch dazu, da geht es rein um Style.
Natürlich, können wir auch über Farben reden, klar.
Farben auch geil. Also wenn es eine gute Farbkombi ist, da bin ich auch immer für zu haben. Wo man sich auch viel Gedanken zu machen kann. Also ich finde, eine gute Farbkombi macht halt auch irgendwie viel her. Ja.
Ich habe auf Instagram gesehen, dass du relativ häufig an einer bestimmten Wand malst. Das sieht aus wie so ein Silo.
Ja.
So ein bisschen, so leicht rundlicht. Weil du gerade gesagt hast, du hast auch gerne viel Platz, wenn du malst.
Definitiv.
Das sieht ja aus, als hättest du da auf jeden Fall deinen eigenen kleinen Spielplatz.
Genau.
Ich nehme an, das ist auch ein bisschen ländlicher da, dieses Silo.
Das ist hier auf den Dörfern tatsächlich bei uns.
Ist alles sehr flach da bei euch, ne?
Ja, voll. Richtig flach. Was auch nervt, weil ich habe das Gefühl, dadurch ist es ständig windig. Mhm. Also ich fluche immer, wenn ich hier malen gehe, immer Wind, gefühlt. Ja, und das
okay, habe ich ja gar nicht bedacht. Ja, ja klar, da kannst du ja wahrscheinlich ohne bisschen Windschutz manchmal zugucken, wie es dir die Outline-Farbe wegweht, wenn du gerade ziehen willst.
Ja, wobei ich die letzten Jahre immer wieder mal oben in Bremerhaven beim Fakt war zum Beispiel. Und da haben wir bei 70 Stundenkilometer teilweise gemalt. Also Windböen, das war unerträglich. Also die sind das gewohnt scheinbar, ich wäre fast nach Hause gefahren, ging gar nicht wirklich. Und hier ist es auch so, also ständig, diese Silos stehen halt auf einem offenen Feld quasi, und da zieht der Wind auch immer rum. Aber es ist Meckern auf hohem Niveau, ich bin dankbar, diese Wände zu haben, auf jeden Fall.
Hat deine Umgebung irgendwas mit dir gemacht, mit deinem Style? Glaubst du, dass das irgendwie Einfluss gefunden hat?
Das glaube ich nicht unbedingt, also schon, wenn dann schon eher Hannover tatsächlich. Mhm. Also es gab Zeiten, da war ich wirklich fast, also ausschließlich in Hannover, weil ich hier raus musste. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Heute bin ich dankbar, hier sein zu können, auf dem Dorf, um eben mal abschalten zu können. Mhm. Aber wenn, dann eher die Stadt. Mhm. Also wenn, dann eher Einfluss aus der Stadt hier, glaube ich, nicht so viel.
Und die Crew, die du malst, wir haben ja gerade schon mal kurz davon gesprochen, EBS.
Ja.
Electric Boogies, glaube ich, hatte ich mal gelesen. Erst böser Sprüher.
Also das Ding ist, ja, also es gibt eine Killer-EBS-Crew aus Bremen. Die heißen Electric Boogies. Für uns war das auch immer eine Bedeutung, aber rein aus Respektgründen, die sind so viel länger dabei und malen so krass gut. Lenser und Mosak, Knut. Mhm. Genau, und bei denen ist quasi die wirkliche Bedeutung Electric Boogies. Und das gönne ich denen, die malen auch total so. Also das ist bei denen super authentisch. Bei uns ist es ein bisschen so El Banditos, Evil Bones zum Beispiel, gibt's auch Einbrechers.
Kennt ihr euch? Habt ihr euch mal getroffen mit den
EBS-Jungs
aus Bremen?
Ja, ja, ja.
War auch alles cool.
Total, ich war überrascht. Also ich hätte das nicht gedacht, dass die damit so cool sind. Total nette Jungs.
Ja. Eure Crew EBS kann man aber schon auch durchaus als Hannoveraner Crew verorten, würde ich sagen. Ne?
Ja, es gibt auch noch einen Braunschweiger Anteil.
Wie viele Leute seid ihr da in der Crew?
Um die 10, plus minus 2.
Ist deine einzige Crew, oder? Ich habe zumindest keine
andere. Es ist meine einzige Crew, genau. Ich habe eine Zeit lang MCR gemalt, ein paar Jahre. Und das war auch so ein bisschen die Connection mit den paar Leuten, die jetzt bei EBS rübergerutscht sind von dort. Und MCR male ich seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt nicht mehr.
Wann wurde EBS gegründet? Wie lange gibt es die schon? Du malst ja auch schon ziemlich seit Beginn.
Ja, ja. 2011. Wir feiern dieses Jahr 10-Jähriges.
Ah, ja, schön.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
So, und wenn wir schon über den Geburtstag sprechen, dann wie war das denn, als die Crew gegründet wurde? Du warst ja mit am Start von Anfang an, oder?
Also es war so ein bisschen meine Idee. Ich habe das gegründet damals noch mit jemandem, der heute nicht mehr EBS malt.
Okay.
Ich weiß auch genau, das war auch so ein Buchstabending. Ich dachte, ey, welche Buchstaben kann man geil bomben? Und geplant. Und dann, ich glaube, 2 Tage später haben wir irgendwie eine Straßenbahn gemacht. Und als die dann gemacht war, war das halt klar, dass es nicht nur so ein Ausprobierding ist, sondern ich habe das dann ab dem Zeitpunkt halt ernst genommen.
Ja.
Und das eben versucht, ein bisschen aufzubauen.
Welchen Stellenwert hat so eine Crew in deinem Leben?
Oh, sehr groß. Sehr groß, würde ich schon sagen.
Also es geht auch über so einen reinen Graffiti, wir sind Leute, die alle gerne zusammen ein bisschen malen, Verbund hinaus?
Definitiv, ja. Voll. Also ich hatte schon immer eher dieses Crew-Gefühl, selbst bei Leuten, die gar nichts mit Graffiti zu tun haben. Weil, ja, man ist gemeinsam groß geworden, man macht so viele Jahre was miteinander und das ist, also wäre für mich keine Option, mit Leuten in einer Crew zu malen, die ich nicht persönlich kenne, ehrlich gesagt.
Bin ich ganz bei dir. Für mich ist das auch immer noch so ein Familiending. Ja. Es schweißt ja auch zusammen.
Absolut. Ja, man muss auch füreinander einstehen. Außerhalb des Graffitis definitiv.
Definitiv. Ja, nice. Dann habt ihr ja dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen was zu feiern.
Auf jeden Fall, ja.
Ich hoffe, ihr könnt das alle schön zusammen machen und man sitzt nicht immer nur zu Hause alleine vor seinen Leinwänden.
Ja, das stimmt. Ja, lass mal so das einfallen.
Leinwände ist übrigens ein ganz gutes Stichwort. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, da war ich sehr begeistert, habe ich von dir ein Video gesehen von Spray Daily.
Ja.
Da hast du eine Leinwand bemalt. Und das Besondere daran war in meinen Augen allerdings nicht, dass du eine Leinwand bemalt hast. Das war ein Foto von, ich glaube, von einer Berliner S-Bahn?
Ja, genau.
Und es war nicht, dass du einen abfotografierten Train auf Leinwand mit Lackstiften bemalt hast, sondern das Setting, das du da drumherum erschaffen hast. Für alle, die es nicht kennen, wir werden das Video auf jeden Fall auch unten verlinken, beziehungsweise posten auf unserer Blogseite. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, falls ihr das nicht gesehen habt. Denn du hast da, ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben, nachdem du die eigentliche Leinwand bemalt hast, ein sehr liebevolles Setting kreiert, du hast da so ein Gleisbett mit kleinen Steinen gemacht und hast wirklich kleine Äste arrangiert,
ja, ja.
Und ein Setting erschaffen, um diese Leinwand nochmal zu fotografieren. Und es sah wirklich so aus, als würde man im Yard vor diesem Train stehen. Also das war sehr detailverliebt und sehr liebevoll gemacht und ist ja ein bisschen die analoge Variante zu dem, was gerade alle Welt mit iPad und Procreate
definitiv
macht, so ein bisschen. Ja. Also dieses Fake-Graffiti, wenn man unken möchte.
Ja. Schön, also erstmal freut mich das voll, dass das so rüberkommt, weil ich am Anfang nicht damit gerechnet habe, dass Leute das so wertschätzen. Also quasi diese Gedanken, die ich mir damit gemacht habe. Und es sollte halt eben auch so ein bisschen das Gegenstück dazu sein, dass mir oft vorgehalten wurde, dass ich halt viel irgendwie per iPad mache oder digital. Was einfach nicht der Fall ist. Und dann habe ich gedacht, im Rahmen dieses Videos kann man halt ganz gut das Gegenteil beweisen und zum Schluss so mit so einem Augenzwinkern, dass es halt auch anders möglich ist, gut in Szene zu setzen. Ja.
Ist in meinen Augen absolut angekommen. Also ich habe das auch so aufgefasst und ich war direkt sehr begeistert. Ich fand das eine sehr innovative, schöne Idee, die gerade auch diesen Zeitgeist trifft und diese ganze Diskussion, die ja bei uns in der Kultur gerade total vorherrscht.
Ja.
Denn alle schlagen sich ja die Köpfe ein über das digitale Graffiti oder auch nicht. Bevor wir darauf kommen, würde ich aber gerne noch ein bisschen über genau dieses Video und diese Arbeit sprechen. Studio Works hieß dieses Video, glaube ich, ne? Oder ist das eine Serie?
Genau, das ist so ein Format gewesen. Davon gibt es, glaube ich, auch echt nur 3 Episoden, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch die letzte bisher gewesen.
Wie kam da der Kontakt zustande, beziehungsweise die Idee zu diesem Video? Ist da Spray Daily auf dich zugekommen? Oder?
Genau, ja. Die haben mich angeschrieben über Instagram. Und ich habe gerade eh voll viel Leinwände gemalt. Die gab es damals bei Graffiti Box Shop zu kaufen. Diese vorgedruckten Leinwände, es gab 2 verschiedene U-Bahn-Modelle und 2 verschiedene S-Bahn-Modelle. Und ich wollte eigentlich eine Ausstellung machen. So, ich hatte gesundheitliche Probleme und konnte zu dem Zeitpunkt nicht laufen. Und habe dann in dem Rahmen quasi hier wie ein bescheuerter Leinwände gemalt. Und dann haben die mich angeschrieben und ich dachte, ey, perfekt. So, die wollen irgendwie, dass ich was sketche. Und dann habe ich gefragt, ob ich das auf so einer Leinwand machen kann. Und ja.
Genau. Und hast ihnen dann noch das ganze Kreative drumherum mit angeliefert, genau. Mit diesem Fotosetting.
Voll gut, dass sie es auch eingebaut haben. Also ich dachte, ich habe das einfach hingeschickt und dachte, ach, mal gucken, vielleicht finden sie das, passt das nicht so rein, aber doch, ich glaube, das haben die ganz gut damit reingeschnitten zum Schluss.
Ja, zum Glück, es wäre total schade gewesen, wenn man das nicht gesehen hätte.
Ja, ja, das, genau.
Glaube, den ganzen Effekt ein bisschen, dann hätte man vielleicht gar nicht so verstanden, was da passiert, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Ich muss da trotzdem nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du hattest gesundheitliche Probleme und hast deswegen zu Hause Leinwände gemalt, weil du nicht laufen konntest. Was war da los?
Ja, also ich habe mich zum Schluss noch an Wände geschleppt irgendwie, um zu sprühen, aber meine Beine waren irgendwie nicht mehr so tragfähig, wie Beine eben sein sollten, weil ich eine Erkrankung habe, seitdem ich ziemlich klein bin, die mich immer wieder mal begleitet. So, mal kommt sie irgendwie zurück, dann ist es stärker und dann musste ich operiert werden. Genau.
Wow, krass. Das war mir nicht bewusst. Das ist natürlich heftig. Ich glaube, man kann sich da nicht reinversetzen, wenn man das nicht selbst durchlebt. Aber da frage ich mich, wie hast du reagiert, als das immer schlimmer wurde? Also ich kann mir vorstellen, entweder zieht einen das massiv runter und man fällt in so ein Loch oder es pusht einen und man kriegt so eine Anti-Haltung, dass man sagt, jetzt erst recht.
Absolut, ja. Also natürlich muss man auch realistisch bleiben, wenn die Beine wirklich nicht mehr mitmachen und geschwollen sind und schmerzen, dann natürlich hemmt das unheimlich und stellt einem im wahrsten Sinne des Wortes halt auch so ein bisschen das Bein. Aber auf jeden Fall pusht das und ich habe sehr gelernt, dankbar zu sein, eben so überhaupt laufen zu können, überhaupt malen zu können und genieße seitdem auf jeden Fall das Malen nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, ich habe beispielsweise auch Zivildienst gemacht und das hat mir auch einiges an Demut beigebracht und mir auch gezeigt, dass ich meine Gesundheit wirklich wertschätzen muss und dafür dankbar sein kann, dass ich irgendwie halbwegs gesund bin.
Genau,
ja. Und ich kann mir vorstellen, da geht auch nicht jeder so stark mit um, wie du das gemacht hast. Also Hut ab, sich dann trotzdem hinzusetzen und zu sagen, dann rocke ich eben Leinwände im Rollstuhl. Das schafft ja auch nicht jeder. Manche Leute stürzen da wahrscheinlich richtig ab.
Ging mir am Anfang auch so, aber Graffiti war schon immer und ist bis heute einfach auch ein Seil, was mich aus diesem Loch ziehen kann. Schon immer gewesen, irgendwie aus schlechten Phasen. Dafür ist doch Graffiti auch ein bisschen da.
Sehr schön gesagt, dem kann ich mich nur anschließen. Es war wieder ein positives Beispiel für Graffiti. Aber das muss ich jetzt natürlich noch fragen, dir geht's wieder gut? Also du bist wieder völlig genesen und fit?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin, würde ich fast behaupten, fitter denn je. Ich habe meine Beine wieder rekonstruiert. Ich habe viel Sport gemacht und fühle mich für dieses Jahr sehr gewappnet und fit.
Sehr schön. Das freut uns doch zu hören.
Ja, sehr schön.
So, jetzt sind wir aber so ein bisschen vom Thema abgekommen. Verständlicherweise ist ja auch eine krasse Geschichte. Erstmal vielen Dank, dass du das überhaupt hier mit uns geteilt hast. Finde ich sehr bemerkenswert. Aber eigentlich waren wir stehen geblieben bei den Leinwänden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass du gerade bei deinen Leinwänden auch gerne mal Airbrush verwendest. Also für so Effekte, Backgrounds und sowas. Immer schon?
Ja, mittlerweile. Also auch erst seit letztem Jahr.
Mhm. Ja. Ist das nur ein Add-on, das du dir geholt hast, weil du sowieso Leinwände malst? Oder wie kam das?
Also letztes Jahr zu diesen Zugleinwänden, die ich hier gemalt habe. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ich glaube, irgendwann hatte ich einfach mal Bock, so ein bisschen so neblig zu malen und wusste oder kannte jemanden, der eine Airbrush-Maschine zu Hause hat, aber meinte es voll nervig mit Waschen und dies, das. Und dann habe ich mir einfach günstig eine bestellt, irgendwie ein bisschen informiert, so ein Anfängerset bestellt. Ey, und mal damit bis heute erst genutzt. Mhm. Ist voll geil. Also es macht richtig Bock, es ist total ergänzend zu meinen Arbeiten. Kann ich nur empfehlen, ja.
War das direkt Plug-and-Play? Also du hast das erste Mal das Ding bekommen und es ließ sich alles damit umsetzen? Oder gab es da Startschwierigkeiten?
Ja, voll. Ey, gar nicht. Ich war voll überrascht. Ich dachte erst, das wird schon so ein bisschen tricky. Aber ich finde, man kommt da schnell rein, wenn man ein ruhiges Händchen hat. Mhm. So, das geht wunderbar. Ich male damit ja keine feinen Linien, sondern so zum Nebeln und Fillen. Und so reicht es alle Male.
Versuchst du ja trotzdem Farbeffekte oder Fill-In-Effekte von der Dose nachzubilden mit Airbrush.
Genau,
ja. Wo siehst du da den Unterschied zur Dose, also bei den beiden Medien, Airbrush und Dose?
Vom Feeling oder vom Endprodukt?
Erstmal vom Feeling, wie ist vom Feeling?
Vom Feeling kann man gar nicht vergleichen. Eine Dose hat so viel mehr Kraft in der Hand. Mhm. Also du hast ja schon was in der Hand, was viel schwerer ist. Eine Dose macht viel mehr Geräusche und ich kann das gar nicht beschreiben, aber eine Dose gibt viel mehr zurück als so eine Airbrush-Pistole. Die summt so vor sich hin und dann kommt da ein bisschen Farbe raus. Das kann man nicht so gut kontrollieren, meiner Meinung nach. Also ich kann es zumindest nicht. Und Endprodukt, finde ich, sieht man auch. Also bei den Strichen.
Macht auf jeden Fall total Sinn, finde ich, seine Toolpalette, um Airbrush zu erweitern, insbesondere wenn man viele Leinwände malt, weil es dafür einfach
ja,
natürlich ein super Medium ist.
Ja, voll. Es kommt noch mehr. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, mir unbedingt so ein Faber-Castell-Buntstift-Set zu kaufen. Mhm. Plus Pinsel.
Ja, super.
Wollte ich mir anschaffen, dass ich auch nochmal ein bisschen weiter in die Richtung gehe.
Ja. Die Dinger sind schon richtig geil, gerade in Verbindung mit Pinseln und Wasser, das so ein bisschen aquarellig aussehen zu lassen. Ja, jetzt machst du ja nicht nur Analog-Leinwände, sondern, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, auch auf iPad mit Procreate auch wahrscheinlich?
Nein, gar nicht. Das ist ja das Lustige. Nein? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein iPad in der Hand gehalten. Noch nie. Ich schwöre auf alles, noch nie.
Okay.
Ich wurde letzte Woche an der Hall angesprochen von jemandem, der meinte das auch, ob ich das viel mit iPad mache oder so. Ich kann das gar nicht. Ich bin voll der...
Noch nie probiert?
Gar nicht. Ach, das hast du vorhin gemerkt, was für ein Technik-Noob ich bin. Ich kenne mich... Nee, gar nicht. Ich habe einmal Text gemacht auf einer Autofahrt nach Bremerhaven. So. Da hatte jemand ein iPad Pro so und dann habe ich damit so Text gemacht, aber das war's. Also sonst noch gar nichts.
Ich habe das auch einmal probiert und war völlig enttäuscht, wie wack das war, bis ich dann festgestellt habe, der Kollege, bei dem ich das probiert habe, wurde mir dann im Nachhinein erst gesagt, hatte nicht diese Paper-like-Folie drauf.
Ach so, okay, ja.
Die man ja, also du brauchst eine bestimmte Folie auf den Geräten, damit sich das halbwegs anfühlt wie beim Zeichnen. Wenn du die nicht hast, tut man sich wirklich unglaublich schwer damit, da irgendwie ansatzweise so diesen Flow reinzukriegen. Okay, das wusste ich am Anfang nicht. Deswegen habe ich das auch direkt verteufelt und erstmal wieder sein lassen, bis mir das jemand gesagt hat. Ich glaube, ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben irgendwann.
Ja, also ich persönlich bin da jetzt nicht so der Ultra-Fan von, ehrlich gesagt. Also ich finde das super, wenn Leute das machen, aber es verfälscht halt unheimlich viel, finde ich. Es nimmt so viel Atmosphäre raus.
Ja, es ist natürlich ein Problem, denn du siehst den Bildern einfach manchmal nicht mehr an,
wo sie
entstanden sind. Und ein kleines Hashtag mit Procreate, das überliest man halt auch gerne mal.
Voll.
Findest du das problematisch?
Ja, ich glaube, guck mal, das Ding ist, wenn ich Bilder hochlade, zum Beispiel auf Untergründen, zum Beispiel auf etwas, was rollt, dann schreibe ich da immer in die Hashtags Procreate. Aber das hat andere Gründe. Das hat halt nicht die digitalen Gründe, sondern eben, ach, keine Ahnung, um einfach
darauf so. Darauf wäre ich auch gleich noch willkommen. Da hast du mir die Frage schon beantwortet.
Ach so.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch einfach Bilder bei dir gesehen, die sind nicht digital. Ja. Und hatten aber trotzdem dieses Hashtag. Dann ist die Frage auch beantwortet. Macht
Sinn.
Aber
es haben schon Leute geglaubt. Also es ist schon ganz lustig. Manche glauben das wirklich, dass es trotzdem digital ist.
Was eigentlich traurig ist, denn das zeigt ja, wie angekommen das schon ist und dass niemand mehr irgendwas für voll nimmt, was er da draußen sieht. Also, dass man sofort davon ausgeht, dass es fake.
Also, ich bin wirklich manchmal richtig genervt davon. Also, ich habe mit Leuten schon geschrieben, auch wirklich großen Sprühern, die meinten, ey, im Grunde, was du machst, ist cool so, aber mach nicht so viel digital. Und mich ärgert das, weil ich wirklich viel Liebe und viel Zeit in alles reinstecke so und es halt wirklich nicht digital ist, das ist manchmal ein bisschen schade.
Das finde ich gerade total spannend, denn das ist ja das komplett andere Extrem von dem, was alle anderen immer, also die digitalen Sketches machen und kriegen den Hate ab und du kriegst den Hate ab und kannst überhaupt nichts dafür in dem.
Gar nicht, nein.
Wie reagieren denn dann also so ein krasser Writer, der einen Namen hat und dir sagt, Junge, das ist digital, das geht nicht hier auf Trains oder was und du sagst ihm, Alter, ich habe das noch nie so gemacht. Wie reagieren die? Glauben die dir das?
Also bei ihm ging es tatsächlich, bei einer Person, die ich jetzt im Kopf habe.
Ja.
Wir müssen auf Englisch, also das war auch alles auf Englisch irgendwie und mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, also nicht so fließend, aber
aber den Standpunkt macht man ja klar, dass das real war, denke ich, kriegt man ja vermittelt.
Ja, er fand es im Grunde, glaube ich, ganz cool, aber ich fand die Art irgendwie auch nicht so nice, wie er mich angeschrieben hat. Mhm. Irgendwie so, also weder hallo, ey, alles cool oder so, sondern direkt rumgemotzt und es ist einfach nicht, man kommt nicht ins Gespräch so.
Aber ich glaube, also ich würde mich ja in Grund und Boden schämen, wenn ich irgendjemanden anschreibe und runtermache und dann erzählt er mir, was willst du denn? Habe ich noch nie gemacht.
Ja, voll.
Guck doch mal richtig hin.
Ja, dann macht's auch Spaß, aber sonst ist es scheiße. Also manchmal ist es ganz lustig, das Gegenteil beweisen zu können, aber den Grundruf schon mal zu haben, das ist ganz schön schwer wegzukriegen. Mhm. Also weil es ist immer ein Begleiter.
Welchen Stellenwert hat das heute überhaupt noch in deinem Leben, Bilder auf rollenden Leinwänden?
Ja, doch schon, irgendwie. Also es reizt mich momentan mehr denn je, würde ich fast sagen. Und ich, weiß ich nicht. Also es ist immer schon präsent. Also für mich ist das Geilste, was es gibt tatsächlich. Und bin auch ein absoluter Befürworter von ich gucke mir das in Magazinen total gerne an und dann auch wirklich darauf mehr fokussiert. Und es hat immer einen großen Stellenwert. gehabt, aber ich lebe es leider nicht so aus, wie ich es gerne würde. Das muss ich dazu sagen.
Ja, kenne viele Leute, da kommt dann irgendwann auch nochmal so ein zweiter Frühling und dann geht's wieder los.
Ich hoffe es, ja.
Weiß man nie. Es ist in der Tat bei sehr vielen Leuten in meinem Alter, in meinem Freundeskreis, erlebe ich, dass die gerade alle so mit Ende 30 nochmal richtig gut Alarm machen auf einmal alle. Und alle wiederkommen.
Ich hoffe, dass gar nicht bei mir erst so ruhig wird. Aber in die Richtung wird auf jeden Fall in meinem Leben definitiv, solange ich kann, was kommen. Definitiv.
Was natürlich auch immer geht, ist zu Hause Sketches machen. Ja. Dafür muss man nicht raus. Das kann man, glaube ich, auch noch mit 70 im Rollstuhl machen.
Sag ich auch immer, ja.
Und das machst du ja auch sehr gerne. Also wenn man dein Instagram sieht, du machst auch sehr aufwendige, sehr detailverliebte Blackbook-Sketches.
Ja.
Wirklich mit aufwendigem Background, mit Characters. Das ist eben, finde ich, schon eine ganz eigene Disziplin und überhaupt nicht zu vergleichen mit so einem Sketch, den ich jetzt mal zeichne, wenn ich an die Hall gehe und ein Bild mal, wo es mir nur eine Grundskizze für mein gesprühtes Bild geht, sondern ich finde diese Blackbook-Kultur, das ist wirklich so ein ganz eigener Aspekt, denn das erfordert ja unglaublich viel Zeit und Leidenschaft, ja, so eine Full-Color-Blackbook-Seite da irgendwie zu machen. Ja, also da sitzt man ja auch mal zwei Abende dran. Hm. Ich habe das auch so ein bisschen schleifen lassen. Früher habe ich auch nächtelang gesketcht und Blackbooks vollgemalt. Mittlerweile mache ich das nur noch, wenn ich irgendwie Leuten was in Blackbook malen soll. Weil ich gar nicht mehr diese Zeit habe, mich da zwei Abende dran hinzusketzen. In der Zeit mache ich drei Sketches, die ich irgendwie auf Wand sprühen kann. Wie wichtig ist dir das, diese Blackbook-Kultur? Oder siehst du das auch so als eigenständiges Genre im Graffiti an?
Nee, habe ich also eben gerade schon so ein bisschen geschmunzelt, weil ich das noch nie so betrachtet habe. Aber natürlich schon was ganz anderes ist, als an der Wand zu sprühen. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt Leute, die sketchen unheimlich krass, so können aber überhaupt, also man sieht dann auch kaum Wände von denen. Ich versuche da irgendwie die Balance zu halten, denke ich. Oder also bei mir ist es halt so saisonabhängig. Ne? Also jetzt zu der Jahreszeit ist es halt schon eher, dass ich mehr Zeit zum Sketchen aufbringe, als jetzt langsam, wenn der Frühling kommt, geht's wieder, also male ich halt deutlich mehr draußen und dann ab Winter eben wieder mehr drin. So schätze ich das.
Aber wenn du jetzt so einen Full-Color-Sketch machst,
ja,
mit Charakter, mit aufwendigem Background, ist das was, das malst du in erster Linie für dich, für dein Blackbook, oder geht's da eher darum, das zu posten und auch auf Insta zu packen?
Nö, das mache ich für mich, weil das habe ich schon immer gemacht so. Mhm. Also wie gesagt, schon als Kind bisschen extrem viel gemalt. Also ich war teilweise Stunden bei mir im Zimmer und habe wie ein Bescheuerter rumgekritzelt. Ein Papier nach dem anderen. Und das ist halt irgendwie, das hat sich jetzt, ist ein bisschen ausgereift, aber im Grunde noch das gleiche Verhaltensmuster, was ich so habe. Also immer einen Stift in der Hand, kreativ sein.
Wir sind neulich im Podcast in einem Gespräch drauf gekommen, dass es war in der letzten Folge mit Sweet Love, dass diese Sketches einfach die Jahrzehnte überdauern. Also die Bilder an den Wänden sind irgendwann weg, aber manchmal kommst du zu Leuten und kriegst ein Blackbook in die Hand und dann ist ein der Sketch oder irgendwas drin.
Stimmt, oder, ja,
und,
ja, klar.
Und du riechst die Tinte und du hast diesen Sketch und du hast was in der Hand, das hat irgendein Typ gemalt, der vielleicht nicht mal mehr lebt. Und dieser Sketch ist noch da und überall auf der Welt verstreut. In 1000 Blackbooks hat man Spuren hinterlassen.
Ja, da hast du recht.
Das wird für immer da sein. Das hat, also ist ein ganz anderes Zeitzeugnis.
Ey, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Als so eine Wand oder ein Foto.
Richtig cool. Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich, aber gebe ich dir vollkommen recht.
Also man hinterlässt Spuren für eine ganz lange Zeit.
Ja,
du hast einen Sketch in der Hand, den anderer Writer direkt von seinem Kopf über einen Stift aufs Papier gemacht hat.
Ja, voll. Also ich habe, wie gesagt, noch gar nicht so drüber nachgedacht. Bei mir ist es so, dass ich ab und zu mal Leinwände male und verkaufe oder auch Sketches so verkaufe. Und das finde ich halt auch im Nachhinein geil, wenn man drüber nachdenkt, dass die dann, was weiß ich, in 10 Jahren noch in irgendeiner wildfremden Stadt quasi, wo ich noch nie war, irgendwie hängen. Und wer weiß, wie sich das dann, also ich bilde mir jetzt nicht ein, dass die irgendwie in Generationen noch irgendwie immer wieder mal wo auftauchen, aber das sind dann irgendwelche Dachbodenfunde quasi später, ne?
Direkt der Enkel irgendwann das Blackbook von Opa auf dem Dachboden und guck mal, was der Opa gemacht hat.
Das sind Zeitzeugen auf jeden Fall.
Verwendest du da viel Zeit drauf? Also haben sich schon viele Blackbooks angesammelt bei dir über die Jahre?
Ich habe gar keine Blackbooks momentan. Also schon seit Jahren nicht. Ich habe seit meinen Hausdurchsuchungen keine mehr haben wollen. Mich hat es geärgert, dass ich die nie wiederbekommen habe. Und dann habe ich angefangen, nur auf Papier zu malen. Also es gibt Blackbooks von der damaligen Zeit noch so. Auch mit ein bisschen Zeitungsartikeln und so geschichtmäßig archivierten Dingen. Aber die sind gut versteckt, die sind nicht hier in der Nähe. Ja, und sonst sketche ich auf Papier. Oder Karton. Ich male momentan viel auf, so kennst du das von Block, quasi die Pappe hinten?
Ja.
Das finde ich voll toll. Mhm. Also habe ich mir ein bisschen mit Dose grundiert und so sowas mache ich voll gerne.
Finde ich auch immer toll, alles, was weggeht vom normalen weißen Papier als Hintergrund.
Total, naja, ich finde das auch, macht so Bock, jede Linie macht irgendwie doppelt so viel Bock wie auf dem weißen Papier.
Ja, selbst auf so einem abgeranzten Karton, egal was.
Ja,
das ist immer, ja, ja, einen ganz anderen Vibe direkt.
Ja, stimmt.
Ja, so, da haben wir ja schon einiges abgehandelt jetzt.
Ja.
Dein Werdegang, der Weg von Spuk bis hierher. Wäre vielleicht mal Zeit für so einen kleinen Status Quo-Bericht. Bist du zufrieden mit deinem Style, so wie er jetzt ist? Oder wo soll der noch hingehen? Hast du irgendwelche Vorstellungen?
Also ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich auf jeden Fall deutlich zufriedener bin, als ich noch vor Jahren war. Da habe ich mich immer in so einer Findungsphase befunden oder so in einer Schwebe irgendwie. Und mittlerweile fühle ich mich recht angekommen. Gibt aber auch immer wieder Punkte. Also ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber wenn ich dann irgendwie einen Style momentan übelst mich sicher damit fühle und voll gern mag und ich habe da lang dran gearbeitet, dass es so stimmt gerade alles. Aber dann irgendwie sich wieder Dinge verändern und ich frage mich, wie das passieren kann. Und dann bin ich immer so, nein, ich will wieder dahin zurück. Ich will wieder so malen wie vor 3 Monaten, weil mir das da besser gefallen hat, aber es geht nicht mehr. Und von daher bin ich nie zufrieden. Es ist okay, aber es ist manchmal echt ein Kampf, ganz schön für mich. Also weil ich mich auch wirklich viel mit Buchstaben auseinandersetze. Also ich mache mir echt viel Gedanken und es ist halt den Drachen nachzujagen. Man wird ihn nicht so schnell erwischen.
True. Ja, du sagst es schon, du machst dir viele Gedanken über Buchstaben.
Ja.
Wie viel Platz nimmt Graffiti so in deinem Daily Life ein?
Ja, das ist auch so ein bisschen phasenweise, aber schon ein Großteil meines Lebens. Also es gibt noch so ein kleines anderes Hobby, was ich habe für Schlechtwettertage. Das nimmt auch mal viel Platz ein, aber Graffiti ist halt viel mehr als das. Das ist mittlerweile so ein Begleiter meines Lebens geworden, dass es halt immer da ist. Also ich sehe das, ich setze mich auch mit Werbung auseinander, also Werbeplakaten, ganz klassisch, wenn man im Bus sitzt und dann ist da oben irgendwas, ich forme die ganze Zeit Buchstaben. Wenn ich draußen bin, gucke ich nach Spots irgendwie, also versuche irgendwie die Welt als Möglichkeit wahrzunehmen, Chancen zu sehen. Und deswegen ist es immer da, eigentlich. Immer.
Ein bekannter Berliner Writer, ich glaube, es Gavas, hat den Powerstar mal gesagt, überall sind Buchstaben. Man kann in allem Buchstabenformen erkennen. Und wenn man dann einmal dieses Auge für hat, so, dann geht das nie wieder weg. Ja, da haben wir doch schön alles abgehandelt von der Vergangenheit über die Gegenwart. Bleibt nur noch die Frage nach der Zukunft. Gibt es irgendwelche Projekte, die bei dir anstehen? Du hast ja schon gesagt, vielleicht gibt es bald mal eine Chromwand, die sich der ein oder andere da draußen dann auf deinem Insta gerne mal anguckt, was da so für Name steht.
Ja, stimmt. Die wird's geben.
Abgesehen von der Silberbombing-Wand, was steht noch so an in Zukunft? Projekte in der Pipeline?
Eigentlich gar nichts groß geplant. Also auf jeden Fall ein paar Jams, insofern das mit Corona stattfinden kann dieses Jahr. Ich habe ein paar Einladungen bekommen und ja, sonst einfach weitermachen. Den Spaß auf jeden Fall behalten. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich keinen Spaß habe, dann stimmt irgendwas in meinem Leben nicht. Dann muss ich grundlegend was ändern. Und das ist das Wichtigste für mich. Also dass ich auf jeden Fall immer noch dieses Gefühl von damals mir aufrechterhalte.
Yeah. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende unseres kleinen, ja, gar nicht mal so kleinen Interviews. Spuk, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, voll gerne. Vielen Dank dafür für die Einladung, ne?
War uns eine große Ehre. Die letzten Worte gebühren dir, wenn du noch was sagen möchtest an unsere Hörer, an deine Homies.
Ey, ich bin dankbar, dass ich auf jeden Fall hier sein konnte. Grüße meine ganzen EBS-Jungs und alle Hannoveraner und Leute, mit denen ich cool bin, auch außerhalb von Hannover. Und bleibt gesund und habt Spaß und habt euch lieb.
Yo, Spuk, Moment. Auch für dich haben wir die One-Liner vorbereitet. Ich hoffe, du bist bereit. Und wir legen sofort los mit der ersten Frage. Und zwar, der beste Horrorfilm aller Zeiten ist?
Die Conjuring-Teile.
Hannover ist die Stadt mit den meisten?
Scheißhaufen?
Ja, witzig. Ich glaube, Raw hat genau dasselbe gesagt.
Ja, das wäre so lustig. Ja, es ist auch so. Es ist viel tatsächlich.
Graffiti bedeutet für mich vor allem?
Liebe.
Spukstyles sind
dynamisch.
Der schlimmste Buchstabe der Welt ist?
Ein X, weil es einfach ständig an ein Hakenkreuz erinnert.
Krasse Antwort. Wenn ich mir Pieces aus den 90ern ansehe, denke ich mir?
Verdammt, ich war zu jung, um es zu genießen. Ne, also.
Ich erschrecke mich immer bei?
Spinnen.
Ich glaube, Geister sind?
Gutartig.
Und auch für dich unser Klassiko? Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also etwas zum Essen, dann wäre es?
Ein Auflauf. Also irgendein Auflauf einfach, ja.
Und wenn Graffiti dieses Gericht wäre, was wäre dann Street Art?
Irgendwas, was ich mir nicht leisten kann.
Hip-Hop bedeutet in meinem Leben?
Zugehörigkeit.
Graffiti auf Trains bedeutet für mich?
Essenz.
Und wie sieht's mit digitalem Graffiti aus? Was bedeutet das für dich?
Könnte weniger sein.
Okay, alles klar, Mann. Ich muss mich fremdschämen beim Anblick von?
Ach, älteren Menschen auf Handys. Finde ich ganz schlimm.
Okay, scheiße, ich fühle mich angesprochen.
Ja, ich weiß nicht warum, aber das triggert mich sehr. Ja.
Ein Tipp für angehende Writerinnen?
So simpel anfangen, wie es geht. Simpel anfangen.
Ja, oh Mann, das sage ich meinen Workshops auch immer. Doke oder Smo?
Smo.
Yo, Smo. Grüße gehen raus an Smo. Montana oder Molotov?
Montana Black. Ja, muss ich so ehrlich muss ich sein.
Yo, Spooky Beat, geile Antworten. Coole Sache, auf jeden Fall. Ein sehr nicer Gast, muss ich sagen. Ich habe es sehr gefeiert. Nicht nur die Antworten bei den One-Linern, auch das ganze Interview war sehr angenehm. Mein erstes Remote-Interview und bevor wir drüber reden, muss ich echt an der Stelle einmal sagen, Crow, dicke Props für dein Remote-Interview mit dem lieben Desk 7 letztes Mal. Ich habe das jetzt auch einmal durchgemacht und es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn wir live da mit den Leuten sitzen. Trotzdem wird es immer besser und ich glaube, es hat ganz gut funktioniert.
Ja, wie du sagst, es ist tatsächlich nicht ansatzweise vergleichbar, als wenn man einem Interviewgast wirklich gegenüber sitzt. Ja. Und eben diese ganze Emotionalität, Mimik, Gestik, das kann es einfach nicht ersetzen. Ich finde es trotzdem tatsächlich eines meiner vielleicht sogar Lieblingsinterviews bislang. Also ich finde das super stabil, was ihr da gemacht habt. Und vielleicht auch deswegen für mich so spannend, weil es sich halt krass abhebt von vielem, was wir bis jetzt hatten. Jetzt insbesondere in Bezug auf die Sozialisation von Spuk. Er ist schon Vertreter einer, ich nehme es leider nur sehr ungern das Wort, aber ich würde sagen New School.
Ja, trotzdem, wenn man sich schon dieser Terminologie bedient, dann würde ich aber sagen, ein New School Maler mit einem überraschenden Old School Mindset.
Ich fand es auch so lustig, wie er, ich glaube, es hat er in irgendeinem Satz erwähnt, dass manche Leute halt glauben, dass er älter ist, als er tatsächlich ist, weil er seinen Style halt so aussieht. Ja. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man sozusagen einem Style ablesen könnte, wie alt ein Maler ist. Also das finde ich ja, oder eine Malerin, das finde ich absolut eigentlich weird, so die Überlegung.
Aber da gab es so einige Beispiele, was Leute alles in die Styles reinprojizieren, auch in die Spukstyles. Und wenn sie ihn dann sehen, erstmal so nicht klarkommen mit der Erwartungshaltung, die sie da hatten, was ja total bescheuert ist, denn das ist ja immer wieder das Spannende, bis heute nach 20, 30 Jahren Graffiti ist immer noch so oft so, dass man Leute trifft das erste Mal und die sind so komplett off und anders, als man die sich so vorgestellt hat, bis heute. Das ist einfach die unterschiedlichsten Charaktere da unterwegs sind auch, das ist doch das Tolle und Spannende auch daran.
Ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, doch wenn wir uns jetzt mal die letzten 18 Folgen nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, dann waren ja die allermeisten Interviewgäste schon entweder aus unserer Generation oder eben aus davor liegenden Generationen, die wir halt jetzt als Oldschool bezeichnen würden. Und jetzt haben wir wirklich mal jemanden, der eben klassisches Stylewriting macht und eben, was ich 12 Jahre später angefangen hat als wir so quasi. Und trotzdem kann man, glaube ich, schon feststellen, dass emotional gesehen da dieselben Trigger irgendwie bedient wurden, damit das halt losging bei ihm so. Also dieses Moment, warum er gemalt hat, war ja nicht unbedingt zum Beispiel jetzt ein Online-Moment, sondern er hatte ja wirklich Inspiration durch Personen und Menschen aus seiner Umgebung. Ja. Dieser ominöse Bruder zum Beispiel, dem einen Typen, der Mythos.
Und die klassischen Line-Pieces natürlich, wenn man
die klassischen Line-Pieces, Hannover als Stadt vor der Haustür mit der, klar, gewachsenen Graffiti-Historie. Also ich glaube, das waren da ähnliche Beweggründe und trotzdem kommt dann sowas Geiles, wie zum Beispiel, ja, Hip-Hop habe ich bei Tony Hawk irgendwie kennengelernt, wo ich mir denke so, what? Das hat mich total irgendwie entsetzt, die Vorstellung, dass man im Videospiel halt irgendwie Hip-Hop sich reinzieht.
Ja.
Aber klar, ich meine, es ist genauso legitim.
Mich auch erstmal, als ich Tony Hawk das erste Mal gesehen habe, war das für mich eher awkward, wie Hip-Hop da dargestellt wurde, teilweise sogar so ein bisschen. Also es war okay gemacht, aber schon kurz vor Fremdscham trotzdem noch für mich. Und trotzdem ist er halt einfach mal richtig Hip-Hop to the fullest. Also er freestylt mit seinen Homies, es ist wirklich so ein richtig klassischer Hip-Hop-Background, wie man den sich vorgestellt hat. Jetzt das Breakdance mal außen vor gelassen, aber alles andere, auch an der Playlist, die ihr euch da draußen alle mal anhören solltet, ist natürlich auf unserem Blog, sieht man das auch. Das ist der rougheste Hip-Hop-Gutter-Shit, den er da ausgepackt hat. Habe ich auch, geht mir selten so, alle Songs in meiner Playlist und richtiger Underground-Deutschrap, geiler Ami-Shit, zieht euch das auf jeden Fall mal rein.
Ja, ich meine, und da sind wir doch mal wieder an dem Punkt, was in aller Welt ist denn bitte Hip-Hop? Und was ist denn bitte Graffiti? Also ich meine, das sind so Worthülsen am Ende des Tages. Und die sind so frei zur Interpretation, dass das halt heutzutage gar nicht mehr geht, dass man von einem Kanon spricht oder von einer, nennen wir es mal, von einem Sprengel oder von einer Religionsrichtung, die das halt dann richtig auslegt. Ich finde das wirklich krass und ich finde, dieses Interview zeigt nur, dass da längst eine Wachablösung stattgefunden hat und dass halt so, ich sag jetzt mal, so ältere Generationen, die sich da irgendwie immer noch so hart festkrallen. Sorry, Jungs und Mädels da draußen, also es ist einfach vorbei. Also heutzutage gilt das einfach nicht mehr. Und das gilt für mich jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf digitales Graffiti und was auch immer noch da draußen rumschwirrt. Ich glaube, wir müssen uns da alle echt locker machen.
Definitiv. Denn sonst kann das, wie man bei ihm ja gut gesehen hat, auch in die völlig entgegengesetzte Richtung zurückfeuern. Wenn er dann Vorwürfe sich gefallen lassen muss, dass er es mit dem digitalen Graffiti so ein bisschen übertreibt, weil er aus Schutzgründen da so Procreate-Hashtags unter seine Postings setzt und gestandene Writer nicht checken, dass das Real Stuff ist. Oh. Für jemanden, der in Anführungsstrichen so jung ist, wir sagen das ja immer so, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier über einen Teenager reden, er ist ja auch schon seit über einer Dekade liefert der Mann ja schon Styles ab und ist jetzt ja auch keine 14 mehr.
Genau.
Aber natürlich für uns alte Säcke aus den 90ern ist das natürlich nochmal eine andere Generation.
Ja, und nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hab mich schon ein paar Mal wiederentdeckt. Also einmal diese Passion, diese Leidenschaft, dieser Antrieb, Vollgas zu geben. Das hatte ich ja auch immer wieder mal in meiner Biografie so Momente, wo ich einfach so Bock hatte, gerade am Anfang. Und na klar, ich meine, auch dieser Wunsch, am Style zu feilen und einfach immer mit einer Portion Neugier vielleicht auch versuchen, halt Next Step zu gehen und so. Mhm. Also ich finde, das ist was, das hat nichts mit Generationen zu tun. Das ist einfach ein Stück weit eine Einstellung.
Hat man ja super bei ihm gehört. Und genau dieses Mindset hat er ja auch. Er will ja auch kontinuierlich seinen Style verbessern. Und selbst wenn er aus so einer anderen Generation kommt, ist es ihm auch, denke ich, das kam auch sehr gut durch, wichtig, was Leute wie Raw sagen. Also wenn er von so einer älteren Generation dann Input bekommt, dass der ihn sich auch zu Herzen nimmt und wirklich in love with the letters ist so und sich da hinsetzt. Und auch der Elan, den es braucht, solche Blackbook-Skizzen abzuliefern, da sich irgendwie zwei Abende an den Schreibtisch zu setzen, auf jeden Fall bemerkenswert.
Muss man ja völlig irre sein, wenn man sich jeden Abend hinsetzt und Sketch malt. Full color.
Ich kenne keinen, der das macht privat. Oh. Nur auf der Arbeit, hier im Podcast. Du Wahnsinniger. Oh,
ja gut, die Schicksalsschläge, die er erleiden musste in seinem doch jungen Leben, finde ich auch extrem bemerkenswert und auch krass, dass er diese Infos mit uns da geshared hat. So. Aber ultra krass finde ich
das. Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe das zu Beginn des Interviews gar nicht so verstanden. Er hat das ja schon mal so kurz angeschnitten, als er meinte, er musste irgendwann das Skaten wieder abbrechen. Da habe ich das gar nicht so hinterfragt, weil ich natürlich hier das Interview nicht wegen seiner Skateboard-Karriere geführt habe. Und als er das dann so ausgepackt hat, da musste ich auch erstmal schlucken. Und Hut ab auf jeden Fall, so eine Info auch hier im Podcast rauszuhauen und das mit uns zu teilen. Ich fand's richtig krass und extrem motivierend zu hören, dass ein Mensch so einen Schicksalsschlag so wegsteckt und da so ein krasser Output bei rauskommt. Denn wenn man diese Leinwände sieht, die er da gemalt hat, dann sieht's ja wirklich die Schuhe aus. Ich finde die extrem hohes Niveau.
Ja, da kann sich der eine oder die andere da draußen, und ich würde mich da auch mit einschließen, obwohl ich schon jemand bin, der passioniert ist in dem, was er tut, aber da kann man sich trotzdem eine Scheibe abschneiden, wenn man unter solchen Umständen so eine Qualität abliefert. Puh, also da gehört schon echt eine ganze Menge dazu. Deswegen auch echt dicke Props an Spuk.
Und weiterhin so ein Understatement zu betreiben und einfach so ein extrem down-to-earth, grundsympathischer Typ zu bleiben. Ehrenmann, ein stabiler Ehrenmann.
Korrekter Dude.
Yo. So, wir können zusammenfassen. Ein extrem stabiles Interview. Sehr geil, auch mal einen Kandidaten vor dem Mikrofon zu haben, der mit einer bisschen frischeren History ins Game gekommen ist. Und für alle, die noch ein bisschen mehr über den lieben Spuk 210 erfahren wollen, kann ich wie immer nur raten, guckt auf unserem Blog www.wdl.rocks. Ihr findet, manche wissen es bereits, eine nice Fotogalerie von dem Mann. Außerdem seine Playlist, über die wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Auf YouTube gab es leider kaum Lieder davon, deswegen empfehle ich die Spotify-Playlist, wenn ihr Spotify habt. Und das war's, Folge 18, wir sind erwachsen, yeah. Wir können einen Alkohol trinken, mein Freund, jetzt ganz legal.
Ein Schnaps.
Ein Schnappers hier. Schnappi, das kleine Krokodil.
Was bist du für ein Schnaps-Typ?
Ich bin eher so der Cocktail-mit-Schirmchen-Typ, wenn ich ehrlich bin.
Bist du ein Süßer, ne?
Immer so ein Baileys nach der Arbeit und abends Cocktail mit Schirmchen.
Okay. Oh Mann, ey, ich freue mich so drauf, wenn wir mal was trinken gehen können.
Das machen wir noch dieses Jahr. Wir kriegen das hin. Wir kriegen noch einiges hin, zum Beispiel unsere neue Rubrik, denn damit geht's nächstes Mal los. Das müssen wir vielleicht auch noch an der Stelle einmal kurz erwähnen, liebe Freunde, für alle, die denken, hier in zwei Wochen kommt der nächste Gast. So ist es nicht und ich würde euch gern sagen, was in zwei Wochen kommt, aber ich habe selber keinen blassen Dunst, was der liebe Crow da vorbereitet, neben seinen anderen 1000 Projekten, aber ich lehne mich zurück und bin gespannt.
Ich verrate nix.
Ja, ich kann nix verraten, weil ich weiß nicht, aber ich warte mal und harre der Dinge, die da kommen. In zwei Wochen wissen wir es.
Peace.
Stone Line.